Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen.
Na, fängt ja gut an.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Brain Boosted Transformation. Heute das Thema Humor und Lachen, jetzt erst recht. Ja, heute wird es eine experimentelle Folge. Also eins ist klar, wir werden sprechen über das Thema Humor und Lachen, auch im Berufsalltag, warum das wichtig ist. Und ich habe heute den Eike Totter da. Herzlich willkommen, Eike. Ich freue mich total, dass wir da jetzt gemeinsam dieses Experiment machen.
Ich bin auch schon angenehm aufgeregt.
Und Experiment, ich möchte es nicht zu groß aufhängen. Also letztendlich, es geht darum, wir haben jetzt circa eine Stunde, die wir uns ganz bewusst die Zeit nehmen, um über dieses Thema zu sprechen. Wir wollen Humor, dazu gehört auch Lachen, uns angucken, uns austauschen, was wir drüber wissen, voneinander lernen und also wie so eine Drohne um das Thema herumkreisen und natürlich auch ein bisschen gucken, wie können wir vom Thema profitieren, gerade jetzt im 2024. Die Zeiten werden oft auch als krisenhaft bezeichnet. In Deutschland, die wirtschaftliche Stimmung ist sehr stagnierend, um es jetzt mal ja fast positiv auszudrücken. Und jetzt mit dem Thema wie Humor und Lachen um die Ecke zu kommen, schien mir einen ganz kleinen Moment zwischendurch, als ich darüber nachgedacht habe, gewagt. Aber ist es eigentlich gar nicht. Es ist genau das Richtige, was wir jetzt tun können. Und warum das so ist, werden wir jetzt in diesem Gespräch gemeinsam erörtern, Eike. Und ich habe dich ja eingeladen als Gast, weil du bist einerseits Soziologe und andererseits Organisationsentwickler. Du begleitest Organisationen auch in deren Veränderungsvorhaben oder größeren Projekten. Ich habe dich aber kennengelernt unter dem Stichwort Improvisationstechniken und habe dich auch so in meinem inneren System abgespeichert. Ich habe dich kennengelernt als jemand, der beispielsweise in LinkedIn sehr differenziert auch kommentiert und Beiträge ergänzt und liefert. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, in dir als Gesprächspartner jemanden zu haben, der echt flexibel und locker auch mit Themen umgehen kann, der aber nicht diese inhaltliche Tiefe vermissen lässt. Also die inhaltliche Tiefe ist überall spürbar und ich finde das perfect ground für das Thema Lachen und Humor, auch im Business-Alltag. So, und jetzt habe ich merke, ich habe die Latte ziemlich hochgehängt, aber du wirst ganz easy peasy damit umgehen können. Also nochmal herzlich willkommen. Liebe Eike, was glaubst du denn, was dich jetzt in diesem Gespräch erwartet?
Das lasse ich jetzt nach diesen warmen Worten ganz entspannt auf mich zukommen. Da kann mir nichts Schlimmes passieren. Ich bin sicher, du wirst mir tolle Steilpässe zuspielen und da wird mir bestimmt was zu einfallen. Und ja, ich bin auch überrascht gewesen, dass du mich dazu eingeladen hast, weil eigentlich habe ich zu dem Thema weniger zu sagen als zu machen. Ja, ich bin gespannt.
Ja, Lachen ist, wenn man es tut, glaube ich, am allerschönsten. Ja. Ich hab längere Zeit wirklich über das Thema nachgedacht. Also die letzten Episoden, die ich so aufgenommen habe, da ging es darum, wie man mit Krisenangst umgeht, wie man Mut zur Zuversicht aufbringt. Ne? Und Lachen und Humor ist aber etwas, das steckt in einem drin. Das ist so mit eingebaut und das gehört zum Menschen dazu. Und zwar unabhängig auch, in welcher Situation man steckt. Lass uns doch einfach mal ein bisschen drauf gucken, was macht Lachen, ja, oder Humor? Wer hat sich damit schon beschäftigt? Was viele vielleicht gar nicht so bewusst vor Augen haben, ist, dass es tatsächlich auch eine Humorforschung gibt. Der Begründer der Humorforschung, das nennt sich Gelotologie, der Begründer ist William Frey aus Ohio. Und die Humorforschung, die beschäftigt sich mit den körperlichen, psychischen und gesellschaftlichen Aspekten. Ja, was kann Humor alles bewirken? Beispielsweise hat auch der Viktor Frankl hat sich auch ganz stark gemacht in der Humorforschung. Der ist ja ohnehin dafür bekannt, dass er Menschen ermuntert mit all seinen Forschungsaktivitäten, auch in schwierigen Situationen sehr, sehr resilient umzugehen und das Beste draus zu machen. Oder aus sich aus ernsten Lagen, dass man sich so weit distanziert, aber bei Kräften bleibt, um wirklich konstruktiv mit den Herausforderungen umzugehen. Lachen entfaltet die Wirkung, wenn man es tut. Eike, wann hast denn du das letzte Mal gelacht?
Naja, vor genau 2 Minuten, 4 Minuten, gerade zu Anfang der Aufnahme ist es gerade aus mir rausgebrochen. Es hat sich gut angefühlt. Also billiger Trick, funktioniert hervorragend, kam von Herzen, deswegen gute Laune jetzt.
Du hast mir genau, also für unsere Zuhörer, du hast mir einen Clip gezeigt, den ihr aufgenommen hattet bei einer Zusammenkunft und da hat sich spontanes Gelächter ausgebreitet und ich habe nur zugehört und es war ansteckend. Ich habe zugehört, ich habe auch zugesehen, aber das Lachen zu hören alleine ist schon ansteckend und das ist schon ein wesentlicher Aspekt vom Lachen. Die Stimmung schlägt auf andere über. Das Wichtige ist allerdings, dass es ein echtes Lachen ist. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Lachen gucken, was passiert denn da im Körper? Ja? Also dieses Lachen ist ja etwas sehr Allumfassendes. Also es erfasst wirklich den ganzen Körper. Wir haben einen Lachanfall. Wir können uns nicht mehr kontrollieren und das ist wesentlich. Es ist wirklich, wir haben einen Kontrollverlust, aber im positiven Sinn. Und jetzt war ja, wir sind ja hier im Brain Boosted Transformation Podcast. Bringe ich ein bisschen was auch noch in Bezug auf das Nervensystem hier mit rein. Der Kontrollverlust passiert tatsächlich auch über die Amygdala. Also die Amygdala kennen meine Zuhörer mindestens mal aus meinen Ausführungen dazu, wenn Angst zu stark wird, dann übernimmt das Stressnetzwerk, das limbische System die Kontrolle. Es erfolgt ein Amygdala-Hijack, sodass man in dieser Bedrohungslage nur noch die Bedrohung bekämpft oder davon wegrennt oder sich einfach totstellt. Und tatsächlich, beim Lachen haben wir jetzt auch ein Amygdala-Hijack, aber im positiven Sinne. Also das heißt, die Emotion ist so hoch, dass wir auch unsere Kontrolle verlieren und dass das Lachen, das erfolgt wirklich spontan. Das muss laufen gelassen werden. Wir müssten eigentlich im Prinzip warten, bis dieser Lachflash vorbei ist. Es gibt uns einen Kick in den gesamten Körper. Es aktiviert unsere Muskeln. Wir haben eine viel höhere Sauerstoffzufuhr. Also es ist sehr, sehr vitalisierend für den gesamten Körper. Und dieser Kontrollverlust und das Schöne dran ist, es wirkt einfach befreiend. Und ich glaube, und warum das Lachen insbesondere jetzt wichtig ist, auch in manchmal in sehr schwierigen Zeiten, ist eben, dass dieses Befreiende auch so eine Anspannung auch lösen kann. Und das tut zwischendurch einfach mal ganz gut.
Ja, und es passiert ja auch hormonell ganz viel in so einer Situation. Also du hast ja eben auf diese Sophie Scott verwiesen, die am Ende ihrer TED-Talk über Lachen sagt, You and me, babe, ain't nothing but mammals. Und das ist, glaube ich, auch gerade für einen Soziologen so ein Kernpunkt wieder. Wir denken ja immer, warum verhalten sich Menschen so absurd? Und warum sind sie auf dem besten Weg, sich auszulöschen? Und da kann die Soziologie ja wenig antworten, außer, komisch. Und viel erklärt sich eben halt auch durch diese ganzen Hormongeschichten. Wir sind Säugetiere und wenn wir eben in diesen Hijack reinkommen, auf welche Art auch immer, dann passiert was. Und sie sagt ja auch, beim Lachen passieren drei Sachen gleichzeitig. Es ist wie wenn man Sport macht von der Hormonausschüttung, es ist wie wenn man meditiert und es ist wie wenn man Sex hat. Und zwar auf einmal. Also man muss es nicht aufteilen, sondern man hat alles auf einmal gerade, ja. Und dann werden natürlich alle Abwehrmechanismen werden da komplett außer Gefecht gesetzt. Man ist offen, man ist zugänglich und man wird auch noch positiv angeregt. Also eigentlich, wenn es mal richtig abgeht, das haben wir jetzt gerade gesehen, in diesem einen Clip, von dem du gesprochen hast, dann ist auch nichts mehr zu stoppen. Und
Ja.
das finde ich eben einen fantastischen Hack, der uns aus vielen Sachen rausbringen kann, die uns gerade ganz schön auf die Nerven gehen könnten.
Eine dreifache Wirkung, ja. Also ich meine, wenn man sich mal überlegt, ja, wenn man Lachen regelmäßig kultiviert und das ist auch, ich glaube, das kann man nicht erzwingen. Also alles, was man erzwingt, wird ja auch fad oder einfach alles, was man zu ernst nimmt, macht ja schon keinen Spaß mehr. Und Lachen darf man nicht zu ernst nehmen.
Humor is a serious business. Sei mal da nicht getäuscht.
Humor ist ein serious business. Ja, also natürlich, man beschäftigt sich wissenschaftlich damit, aber es zu tun. Also man braucht die richtigen Rahmenbedingungen auch. Und das kann man kultivieren, das kann man einfach mit einer gewissen Lockerheit kultivieren. Aber das Beste ist ja, wenn man gemeinsam lacht. Ja, das hat ja auch Sophie Scott, der Name fällt schon zum zweiten Mal, die hat echt einen super TED-Talk zu dem Thema. Und das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Weil ich finde die wirklich grandios, aber wie sie das Thema rüberbringt. Sie ist selbst Engländerin, die sind ja auch für ihren Humor bekannt, aber Er hat so schöne Ausführungen und die Art und Weise, wie sie drüber spricht, ist extrem, ja, auch ansteckend. Und das Witzige war, ich habe in diesem Clip habe ich sehr viele Aspekte zum Lachen gelernt, also auch das, was du gerade gesagt hast, Eike. Und als ich den Clip auch fertig angehört hatte, hatte ich dann überlegt, was habe ich da mitgenommen? Tatsächlich, also einiges an Wissen. Aber das Wichtige war, ich habe mich anstecken lassen. Also sie hat in dem Clip einfach nur ein paar Sequenzen, also nicht nur, sondern unter anderem, ja, auch Sequenzen ablaufen lassen von Menschen, die lachen und auf eine gewisse Art und Weise unterschiedlich. Es gibt ja unterschiedliche Lachtypen. Also da werdet ihr alle jetzt sofort auf Menschen kommen, wo er sagt, es ist unglaublich, wie der oder die lacht. Also das habe ich ja so noch nie gehört. Und wenn man allein diesem Lachen zuhört, du kannst nicht anders. Du kannst einfach nicht anders als mitlachen. Und das ist so wohltuend. Das ist wirklich so wohltuend. Dann dachte ich mir, nach dem Clip denke ich eigentlich, das könnte man sich tatsächlich öfters einfach mal als kleinen heilsamen Impuls, als Befreiungsimpuls zwischendurch öfters gönnen, dass man anderen Leuten beim Lachen zuhört oder eben in Interaktion mit anderen geht, ja, und dann die Wahrscheinlichkeit auch erhöht, dass man viel mehr Situationen miteinander hat, wo die sich anbieten, um drüber zu lachen.
Und es gibt ja unterschiedliche Ebenen. Also man kann das ja sozusagen auch quasi, na, man hätte gesagt, erzwingen, nein, forcieren. Also zum Beispiel beim Lach-Yoga ist es ja auch so, dass man sich dann so eine Stimmung reinbringt, wo man am Anfang denkt, das ist noch so ein bisschen gekünstelt und so, und der Körper übernimmt dann aber irgendwann. Also wenn man ihn in dieser Stimmung reinbringt, dann irgendwann läuft es halt einfach aus einem raus. Das ist die eine Ebene. Also man kann sich da tatsächlich manipulieren, hormonell. Wie zum Beispiel auch, wenn man in Siegerpose sich 3 Minuten hinstellt, also mit erhobenen Händen und geballten Fäusten vielleicht sogar, dann werden ja auch Stoffe ausgeschüttet, die einen sich fühlen lassen, wie jemand, der gerade am Gewinnen ist, was ja ganz gut ist bei Vorstellungsgesprächen oder so. Und die zweite Ebene ist natürlich die viel spannendere in unserem Kontext, ist, wenn ich mit jemandem zusammen lachen kann, dann entsteht da eine Art Vertrautheit oder sogar ein Vertrauen. Und das kann helfen, ganz üble Situationen zu entspannen und vor allem uns helfen, kreativ miteinander zu sein. Und das ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Themen, die ich bearbeite. Wie kann ich Räume schaffen, die dialogisch sind, in denen ich mich auf jemanden einlassen kann und in denen ich nicht versucht bin, ein Die und ein Wir zu machen, indem ich Gruppen trenne, indem ich Theorien gegeneinander stelle, sondern indem ich nach dem gemeinsamen Grund, nach dem gemeinsamen Zentrum suche. Und das geht über Lachen. Also es gab zum Beispiel ein Beispiel von irgendeinem Spionageangriff Russlands auf Amerika und danach ist Madeleine Albright bei der nächsten Sitzung mit dem russischen Außenminister, glaube ich, mit einem riesigen Käfer als Brosche auf der Schulter angekommen. Also so ein Bug, also quasi eine Wanze tatsächlich, ja. Also, ne,
Okay.
also eine Abhörwanze, ja. Und hat damit quasi die Situation gerettet, die eigentlich auf diplomatischer Ebene verfahrener hätte nicht sein können. So. Und dann hat dieser, weiß nicht, wer es war damals, hat halt auch die Fassung verloren und dann sind sie darüber in Gespräch gekommen. Ja, also ganz billige Tricks eigentlich, die allerdings auch einen gewissen Mut brauchen und diesen Mut kann man aus dem Kontext ziehen oder aus seiner Persönlichkeit eben dieses, ja, ich traue mich das jetzt mal, mich verwundbar zu machen oder zugänglich zu machen oder ich schütze den Raum, den ich moderiere, dadurch, dass ich eben den Menschen die Sicherheit gebe, ja, du kannst dich hier zeigen und du wirst nicht angegriffen, sondern im Gegenteil, du wirst dadurch so zugänglich, dass du Verbindung mit anderen hinkriegst, auf denen was bauen kann. Und Lachen ist eben so ein Hebel dafür.
Ja, also wenn du sagst, dass du diesen Raum kreierst in Organisationen und dass du auch die Menschen einlädst, den Mut zu haben, auch mal Dinge zu machen, die vielleicht mal so mal anders sind als sonst oder die zum Lachen dann einladen, das bringt mich dann zu dem Gedanken oder zur Frage, was hält denn die Menschen davon ab, eigentlich öfter solche Situationen gedeihen zu lassen oder entstehen zu lassen? Und ich glaube, es ist tatsächlich diese Angst, wenn ich jetzt hier anfange zu lachen oder eine Situation einfach mal auf humoristische Art und Weise betrachte oder mal vielleicht mal einen kleinen spontanen Witz, der sich aus der Situation ergibt, einfach mal reiße, ja, dann könnte mich das ja unprofessionell wirken lassen. Ich glaube, das ist wirklich ein Grund bei vielen Menschen und insofern bin ich absolut dankbar für dieses Beispiel von der Madeleine Albright, bei der kann man ja nun wirklich nicht Unprofessionalität andichten, ja. Und die Art und Weise, wie sie da mit diesem Käfer auf der Schulter in so einer angespannten Situation ist, es ist in jedem Fall etwas, was wahrscheinlich niemand in dieser Situation erwartet hat. Und das ist ja auch dieser zentrale Faktor von Lachen und Humor. Wann entsteht Lachen? Es ist immer dann, wenn ich etwas bemerke in einem Witz, ich höre eine Pointe, die hätte ich so nicht erwartet. Oder es passiert etwas in der Situation, was unvorhergesehen ist. Und das kann, ein Situationskomik kann das von sich aus passieren, dass die Situation einfach plötzlich so verläuft, ohne dass man darauf einwirkt oder dass sie eben herbeigeführt wird. Ich glaube, dass solche Beispiele wirklich sehr, sehr einladend sind für andere, die sich da noch ein bisschen zurückhalten, sagen, ja, wir sind hier im, soll es noch geben, dass man sich das Lachen und Humor und Freude verspüren im Business noch verbietet, ja? So, soll es noch geben bei dem einen oder anderen, ne? Business ist kein Zuckerschlecken, aber das wäre doch ganz schön, wenn man jetzt hier mit der Episode bei denen, wo so ein Glaubenssatz noch festhängt, wenn wir das mal bringen könnten.
Ich weiß gar nicht, ob das so riskant ist. Also, es hat natürlich viel damit zu tun, wie ist das Setting, ne? Also, Humor funktioniert ja dann oder lustig ist dann, wenn zwei Sachen gleichzeitig passieren. Nämlich einmal diese Irritation, diese kognitive Grenzüberschreitung. Irgendwas passiert, was nicht richtig ist, also was man nicht kennt, was man nicht erwartet. Und gleichzeitig darf es nicht bösartig sein. So. Und wenn das beides gleichzeitig stattfindet, dann ist es lustig und dann ist die Situation auch sicher. Also diese Unterscheidung kann man machen, zum Beispiel, jemand läuft einfach eine Treppe hinunter, das ist nicht bösartig und das ist auch nicht irritierend, das ist einfach langweilig und niemand würde das bemerken. Jemand fällt eine Treppe hinunter, überschlägt sich dreimal, steht auf und hat sich nichts getan, ist beides. Es ist eine irritierende Situation, es ist was Komisches passiert und es war sicher. Und wenn jemand die Treppe hinunterfällt und tut sich richtig weh und Blut und Knochen und weiß der Geier, dann ist das eben nicht mehr, dann ist es eben worüber man auch nicht mehr lachen kann. Das eine ist nicht witzig, weil es zu langweilig ist, und das andere ist nicht witzig, weil es zu brutal ist. Und wenn diese beiden Sachen zusammen passieren, dann wird es lustig und dann kann ich mit der Situation arbeiten. Das hat Madeleine Albright in dieser Situation geschafft und ich glaube nicht, weil sie es ausgedacht hat und sagt, so, ich gehe da jetzt hin mit dem Ding, sondern weil sie in dem Moment, in dem das passiert war, sicher war, dass es angemessen ist. Ich habe da irgendwie auch keine Theorie zu. Ich kann das ganz gut. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, wenn ich in den Raum reingehe und sehe, was geht jetzt gerade. Also ich hatte vor 2 Wochen eine Tage und ich wusste, es kommt zu einer Karaoke-Situation. Ich habe mir ein Lied aus meinem Chor ausgewählt und habe es sogar geschafft, in der Chorprobe vorher nochmal zu singen. Und dann kam ich hin und wusste, das Thema passt hier überhaupt nicht. Ich habe was ganz anderes aus der Hüfte rausgezogen, was ich nicht geübt hatte. So. Und es kam viel besser an. So. Und das Gleiche gilt beim Humor auch. Du musst ein Gefühl dafür haben, ist das jetzt okay? Und je nachdem, wie hierarchisch eine Situation ist, hat es ja auch damit zu tun, sobald ich einen Fehler mache, fliege ich raus. Und diesen Fehler kann ich mir natürlich nicht erlauben, wenn ich die Situation nicht gut einschätzen kann. Also wenn ich ein gutes Gespür für habe, dann kann ich locker ein Risiko eingehen, weil ich weiß, ich biege das wieder hin. Selbst wenn es irgendwie awkward wird oder unangenehm wird für Leute, dann kann ich das auffangen, indem ich die Person, die vielleicht verletzt war, weil es zu nah war oder zu weit oder zu unpassend, auf eine andere Art und Weise wieder einladen kann. Wenn ich mir dessen sicher bin, dann kann ich auch was riskieren. So. Und gerade im, in Anführungszeichen, Business-Kontext, also gerade wenn der englische Begriff benutzt wird, dann ist das eher ein riskantes Pflaster, das trauen sich eben nicht viele. Also vor allem die, die natürlich Macht haben, trauen sich dann leicht, weil sie wissen, sie können es sich erlauben. Ich gucke ja eher andersrum. Ich gucke ja eher, was kann ich machen, dass es einfacher wird? Also wie kann ich die Situation so designen, dass ich diesen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann, möglichst breit habe und dass auch andere eingeladen sind, ihren Spaß zu haben. Und ihr habt gerade eben über Nähe und Distanz gesprochen. Also es kommt ja auch immer darauf an. Mark Twain hat gesagt, Humor ist Tragödie plus Zeit, also diese Distanz zu haben. Also wenn was weit weg ist, dann ist es leichter drüber zu lachen, als wenn es nah dran ist. Und kann aber auch sein, dass es umgekehrt ist. Also wenn jemand stolpert und hinfällt und es ist jemand, der mir sehr nahe ist, dann kann ich da leichter mitlachen, als wenn das jemand Fremdes ist, den ich auf der Straße sehe, wie er gegen eine Laterne rennt oder so, ja. Und dann würde ich eher nicht lachen, obwohl mir das sehr weit weg ist eigentlich, ja. Und diese Gesamtsituation zu dekodieren, kann helfen, eben diese Irritation auch einzusetzen. Und das ist was, was ich schon seit früher Kindheit irgendwie praktiziere, hat man mir gesagt. Ich habe das später erst so als Masche kultiviert. Ich habe ein sehr spezielles Gespür für Spannung. Also wenn irgendwas schräg läuft, werde ich sofort wach. Und wenn jemand anfängt, einen Vortrag vom Papier abzulesen, bin ich weg. So, dann kann ich 2 Minuten aushalten und dann muss ich irgendwas tun, dass die Leute, die neben mir einschlafen, wieder wach werden. So. Und früher hat man das vielleicht Klassenclown genannt, obwohl ich das nie war oder nie als solcher bezeichnet wurde. Aber das ist eine Kunst, die bestimmte Leute haben, die man auch erkennt. Also ich sage immer, man erkennt sich am Gang, die eben diese Spannung bemerken und eine Idee haben, wie kann ich die eben so irritieren, dass sie sich auflöst. Und dadurch kann ich eben wieder Prozesse in Gang bringen. Dann verschwindet diese Person eben nicht mehr hinter dieser Glasscheibe und hinter diesem Rednerpult, sondern die kommt dann, wird dann gezwungen, sich mit dem Publikum auseinanderzusetzen, zum Beispiel. Und das geht ganz einfach über Humor, indem halt im falschen, nee, Quatsch, im richtigen Moment, Timing ist Gott, eben eine Bemerkung macht, die das Ganze auflöst und wieder in Verbindung bringt mit dem Kontext. Also eine Ebene hinzufügt sozusagen, die gefehlt hat.
Also je mehr wir drüber sprechen, desto mehr merke ich, das Geschenk von Humor ist der Überraschungseffekt. Der Überraschungseffekt, dass in dem Moment, in dem man gerade ist, etwas anders passiert, als man das erwarten würde. Das Gehirn, das berechnet ja auch schon im Voraus, was ist das Nächste, was in der Situation wahrscheinlich passiert. Ne? Also das Gehirn hat, oder wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen in uns gespeichert und unser Gehirn macht ständig Vorberechnungen, ne? So, und bildet eine Erwartungshaltung, was ist das Nächste, was passiert. Und wenn aber plötzlich was anderes passiert, dann ist das eine Einladung, dass man mit Lachen auch reagiert. Aber eben, wie du sagst, wenn es nicht bösartig ist, also wenn alle sicher sind und niemandem was geschieht. Und das ist ja begleitet von einer positiven Grundhaltung. Das heißt, Humor und Lachen ist dann echt und spontan und befreiend, wenn wir eine positive Grundhaltung haben. Also wenn wir selbst auch niemandem was Böses wollen.
Wobei es natürlich auch diesen bösartigen Humor gibt, ne? Also diesen sarkastischen, diesen
Ja.
Selbstabwertenden, diesen abschätzigen, das gibt es ja auch, aber den würde ich natürlich nie
Ja.
als Werkzeug einsetzen,
Ja,
sondern im
genau.
Gegenteil. Ich glaube eigentlich eher, also es gibt ganz seltene Fälle, wo das passt, in wirklich engen Räumen, wo ich die Leute genau kenne und so, ne? Und dann kann man das mal so, also mit Anführungszeichen
Genau,
vielleicht
genau.
probieren, aber im Endeffekt ist das ja immer dann was, womit ich Gruppen separiere, ja. Also wenn ich zum Beispiel einen Witz vom Machtgefälle her nach unten her mache, ist immer negativ. Also da habe ich immer, da mache ich genau das Gegenteil von dem, was ich eben quasi als Ziel formuliert habe. Dann mache ich den Raum eben unsicher, ja. Dann weiß ich, okay, hier geht es darum, wer bestimmt und wer sagt dem anderen, was zu tun ist. So. Das
Ja.
mache ich mit diesem negativen, mit diesem abschätzigen Humor.
Ja.
Der positive Humor, der kommt eben aus einem diversitätsbewussten Hintergrund. Wie kann ich die andere Person wertschätzen? Wie kann ich die hochleben lassen? Wie kann ich der einen Antrieb geben, das, was sich entfaltet oder aufblüht? So. Und das ist dann das Werkzeug. Und das andere ist auch ein Werkzeug, aber für Menschen, die nichts Gutes im Sinn haben oder, naja, nicht Gutes oder die mit ihren Ängsten halt auf sehr
Ja.
sonderbare Weise umgehen, die sie eben anderen Leuten weitergeben
Ja.
wollen. So.
Ein wichtiger Punkt. Also lass uns mal ganz kurz das Thema ein bisschen aufdröseln. Es gibt ja verschiedene, sagen wir mal, Stufen, nenne ich es jetzt mal. Also Humor und Lachen ist wichtig für einen selber. Also die Basisstufe ist, ich bin in einer Situation, die lustig ist. Und da muss ich ja selber keinen wirklich Witz gemacht haben, sondern einfach nur die Situation erleben, ja. Und dann lache ich aus der Situationskomik heraus und alle sind aber sicher. Es ist einfach nur eine witzige Situation, wo du sagst irgendwie so. Der positive Effekt ist immer dann, wenn es diesen befreienden Effekt gibt, wenn ich dann lachen kann und das mich dann sogar auch ein bisschen lockerer, befreiter auch auf ernste Themen gucken lässt. Es schafft mir eine emotionale Distanz zu ernsten Themen und es ist so ein Gegenpol zu all dieser Angespanntheit in verschiedenen Kontexten. Es
Was hältst du
ergibt.
von der umgekehrten Formulierung, nicht Distanz zu ernsten Themen, sondern Nähe zu angenehmen Themen oder Personenkontexten? Weil ich glaube nicht, dass ich mich mit Lachen verstecke, sondern ich glaube eher, wenn ich eine humorvolle Situation habe oder eine humorvolle Begegnung habe, dass mir das Sicherheit gibt, in der ich anfangen kann zu tanzen und verrückte Sachen zu machen, die noch keiner gemacht hat vorher. Also Innovation im besten Sinne.
Ja, beides. Also definitiv beides. Also es ist, für mich schließt sich das beides nicht aus. Wenn ich sage Distanz zu anstrengenden Themen, dann bedeutet das, dass ich mich nicht zu stark damit in Verbindung bringe oder damit involviere oder mich in gegebenenfalls in so eine ernste Thematik mit reinziehen lasse, dass ich nur noch, ich sage jetzt mal, unangenehme Emotionen habe. Also wenn es wirklich ein schweres Thema ist, dann geht es halt oft auch mit unangenehmen Emotionen her. Aber so eine Situation, die plötzlich Lachen erzeugt, die befreit eben, lässt mich vielleicht eine emotionale Last auch leichter abschütteln. und lässt mich dann einfach wieder befreiter auf ein Thema gucken, dass ich eben nicht so stark emotional involviert bin und viel, viel freier und lockerer mit viel, viel mehr Möglichkeiten umgehen kann. Und jetzt komme ich zu deinem Punkt, also zumindest so, wie ich es verstanden habe. Die Nähe, was ich in jedem Fall habe, ist mit allen Menschen, die da involviert sind in der Situation, habe ich dann viel stärker eine Nähe auf der Basis von einer menschlichen Verbundenheit. Auf der Basis dessen, dass ich weiß, egal welche Situation gerade ist, ja, wir sind hier miteinander in der Situation, wir sind verbunden, wir haben alle unsere Qualitäten, unsere Fähigkeiten, wir können uns so einbringen, dass wir in jedem Fall diese Situation gut gestalten und zum Besseren bringen. Also lachen und dieses befreiende Moment, in dem Moment sich selber auch nicht so ernst nehmen, das ist ein sehr, sehr stark verbindendes Element. Da würde ich da sofort zustimmen, definitiv. Also sich selbst, und das ist auch der Punkt bei Madeleine Albright, sich in dem Moment nicht zu ernst nehmen. Etwas tun, was die Situation
Ja, genau.
auflockert, aber sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Und das schafft wiederum Nähe. Und zwischendurch ein herzliches Lachen, ein ehrlich gemeintes Lachen, ist einfach sehr, sehr befreiend.
Ja, und ich glaube, der Kern, also meine These, ne, ich denke da ja schon lange drüber nach, wie soll ich sagen, ist eben, dass dadurch eine Verbindung entsteht, die Sicherheit gibt. Gerade, weil, wie du es gesagt hast, habe ich jetzt wieder an Sophie Scott gedacht. Die hat ja gesagt, sie hätte während der Beerdigung ihres Vaters ihre Mutter zum Lachen gebracht. Da habe ich eben dran gedacht, als sie gesagt hat. Und ich glaube nicht, weil sie den Druck nicht ausgehalten hat, sondern damit sie diese Verbindung zu ihrer Mutter wieder hat, die da quasi weg war für sie. So habe ich es verstanden. Ne?
Ja.
Deswegen.
Dieses Lachen ist extrem verbindend. Es kommt aber wirklich immer auf die Situation an. Man kann damit nichts erzwingen. Man muss es spüren. Das ist, glaube ich, wichtig. Was ist gerade angemessen und warum tue ich das? Weil wenn ich kann auch nicht eine Stunde lang am Stück Witze reißen, nur um eine Person von der Trauer abzulenken. Das wäre ja auch wirklich kontraproduktiv, ja, weil es ist ja gerade wichtig, dass man durch
Das ist
Emotionen, die
absurd.
gerade an, ja, genau, absurd. Ja, es ist wichtig, dass man durch die Emotionen geht, die gerade anstehen. Aber trotzdem ist eben ein Moment gemeinsam lachen sehr, sehr stark verbindend und das heißt nicht, dass man dann ausblendet, was im Außen ist oder das heißt auch nicht, dass andere Emotionen keinen Platz hätten. Aber
Genau.
es liefert diese Befreiung in dem Moment und auch diese menschliche Verbindung.
Und ich glaube, genau das Letzte ist der Kern der Frage. Also meine ehrbarste Rolle als Moderator oder als jemand, der einen Prozess gestaltet oder einen Raum so macht, dass da was Kreatives, Innovatives passieren kann, ist Verbindung zu einzelnen Menschen. Also wenn ich das schaffe, jemanden anzusprechen, der vor mir ist und den zu fühlen im weitesten Sinne, also diese Verbindung einzugehen, ich bin jetzt für dich da, egal was du brauchst. Und egal, was ich habe, auch, natürlich kann ich mich nicht überfordern, ne? Aber ich kann alles, was ich habe, einbringen. So. Dann passiert immer was Gutes. Und wenn ich eine Stunde lang jemanden Witze erzählen will und einen nach dem nächsten vorlese, dann ist das natürlich keine Verbindung, sondern ist das bestenfalls eine Sendung, manchmal nicht mal das, ja. Also dann bin ich ja
Manchmal nervt es auch.
weder bei dir noch meistens bin ich nicht mal bei mir, ja, wenn ich sowas machen würde. So. Und dann kann natürlich nichts passieren. Aber wenn ich kreative Prozesse gestalten will, und das ist ja das, was wir gerade am dringendsten brauchen. Wir müssen ja eigentlich die komplette Welt, Klammer Wirtschaft, komplett neu erfinden, damit wir als Spezies überhaupt überleben können noch auf diesem Planeten. So. Und wir haben eigentlich gar keine Wahl, jetzt noch mit irgendwelchen Show-Geschichten wie Business-Theater weiterzumachen. Oder naja, gut, wir haben ja eh keine Wahl. So. Oder doch, haben wir die Wahl?
Wir haben immer eine Wahl, Eike. Wir haben immer eine Wahl.
Ja,
Also vielleicht
kurz
nicht
vor der
hier,
Klappe.
ja.
Also was ich sagen will ist, wir haben echt Sachen, wo wir uns ein paar Sachen neu ausdenken müssen. Wir haben wirklich gute Gründe, Sachen zu machen, die noch keiner gemacht hat. Und ich weiß, dass das gut passt in Räumen, in denen Kreativität raus kann. Das heißt, in denen Diversität nicht ein Label ist, sondern ein Fakt sein darf, wo jeder, der da ist, alles rauslassen kann. Und das schaffe ich am besten, indem ich Menschen ihre Würde lasse und ihren Raum gebe und ihre Bühne bereite. Und das geht unter anderem, und dann kommen wir wieder am Thema raus, unter anderem mit Humor, mit anderen Kompetenzen auch, ja. Aber diese humorvolle Verbindung, du bist sicher bei mir, ich unterstütze dich, ich bin auf deiner Seite. Und wenn ich nicht kann, dann werde ich was anderes organisieren oder ich werde zusehen, dass du dir was anderes organisierst oder was auch immer. Das, glaube ich, macht eben die Basis dessen aus, mich auch nicht nur im Hirn, wo wir wieder im Podcast-Rahmen sind, sondern auch als Gesamtperson agieren kann. Und dadurch eben Sachen sich einfach ergeben, die nicht mehr aufzuhalten sind.
Genau, also es
Also
geht.
gut sind und weil sie eine Basis haben, die jeder eigentlich auch haben will.
Also Raum öffnen und Raum halten und die Grundlage für alle ist eben dieses sich dabei sicher fühlen und dann einfach mal auch guckt, was passiert jetzt, ja? Und manche Menschen, und es muss halt passen, ja? Also manche Menschen, die können wirklich gut Witze machen. Also ich zum Beispiel nicht. Ich kann extrem witzig sein, aber das ist dann immer dann, wenn ich es nicht vorhab.
Siehst
Genau.
du? Wenn
Und
du
sowas
bei
kann
dir
ich, also,
bist.
und wenn ich jetzt zum Beispiel in Vorträgen oder Workshops, wenn ich wirklich einbauen würde, jetzt mache ich einen Witz, dass alle lachen, ich glaube nicht, dass das wirklich erfolgreich wäre. Witzigerweise lachen aber trotzdem oft bei mir in den Workshops die Menschen, weil sich etwas in diesem Raum plötzlich ergeben hat.
Ja.
Und da ist eben wichtiger, diesen Raum grundsätzlich zu eröffnen und auch diese Kreativität zuzulassen. Und jetzt gucken wir mal auf die Emotionen hinter dem Lachen oder auch gut versus schlecht, wenn wir den Raum öffnen. Du hast was total Wichtiges gesagt. Wir brauchen Kreativität. Uns muss was Neues einfallen, wie wir mit den Herausforderungen anders umgehen. Ja, so wie bisher. Die Muster, diese Gewohnheiten haben uns hierher gebracht, wo wir heute sind. Und wenn wir nicht damit zufrieden sind, wo wir heute sind, dann sollten wir gucken, was tun wir anders. Ja, und jetzt das Gehirn sorgt aber dafür, dass wir immer wiederkehrende gleiche Gedanken haben und Handlungen auch durchführen. Ja, also das ist so eine gewisse Klebrigkeit der Gewohnheit. Ich habe jetzt kürzlich dieses Wort Klebrigkeit in Verbindung mit gewohnheitsmäßigen Denken und Handeln gelesen. Und das Wort finde ich schön, weil so fühlt sich das auch an. Unser Gehirn möchte Energie sparen. Wir denken, 60 bis 95% dessen, was wir gestern gedacht haben, tun wir heute wieder. Und was wir brauchen, um Kreativität zu ermöglichen, ist ein Grundzustand in unserem Gehirn von wacher Entspanntheit. Also nicht zu stark fokussiert, zu angestrengt, sondern
Genau,
wache
ja.
Entspanntheit. Und das geht meistens einher eben mit Alphawellen in unserem Gehirn.
Fanboy.
Das positive Gefühl von echten, ungestellten, spontanen Lachen, geht mit Freude einher, geht auch einher mit dem Gefühl, dass wir gemeinsam Sachen neu schaffen können. Also das geht mit dem Staunen einher. Man hält Dinge für möglich. Und ich arbeite ja sehr, sehr gerne mit den vier neurobiologischen Grundmotiven. Das übrigens die Folge 16 auch in meinem Podcast, ja, im Motivkompass von Dirk Eilert in Berlin. Das finde ich sehr, sehr praktisch, wirklich zur Hand haben. Und wenn wir über dieses Lachen sprechen und die Freude, dann haben wir auch diesen kreativen Anteil, haben wir in dem Grundmotiv Inspiration und Leichtigkeit. Ja, wir spüren eine Leichtigkeit und in dieser Grundenergie werden Dinge möglich. Wir können Neues ins Leben holen. Wenn man zu stark in der Anspannung ist, dann kann eben so ein Lachflash, also dann ist sogar ein Amygdala-Hijack begrüßenswert, weil wir dann eben wie so eine Billardkugel, ja, von der Angespanntheit plötzlich in die komplett andere Richtung geschossen werden, ja, puh, und plötzlich ist viel, viel mehr möglich. Und
Feuerwerk.
es fühlt sich dann auf schlagartig viel, viel leichter an, ja, also es öffnet den Raum, es ist eine Riesenchance. Und wenn wir jetzt über Humor sprechen, was aber nicht so gute Intentionen hat, ja, wie Sarkasmus, Ironie oder aber auch Zynismus, ja. Manche machen ja Witze und irgendwie fühlt sich das aber gar nicht so gut an, ja. Wer zynisch ist, das wird in Witzform so mal ausgelebt, aber es fühlt sich nicht nach Kreativität und
Ja, ist eher
Leichtigkeit
eine
nach einer.
Abwehrhaltung, ne, mit der ich
Genau.
mich unter Umständen auch mal schützen kann, aber es ist halt nichts, was Kreativität und Verbindungen hervorbringt, ja.
Was es in jedem Fall auch bewirkt, ist auch eine emotionale Distanz. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine schwierige Herausforderung habe oder ich bin in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, es nervt mich, aber ich kann damit nicht umgehen. Also mir fällt nichts Besseres ein, als einfach nur zynisch zu sein. Dann verschafft mir das auch emotionale Distanz. Aber dieser Zynismus, ja, welche emotionale Energie steckt dahinter? Da steckt mehr dahinter an Emotionen wie Ärger. Ärger, weil ich möchte es so, wie es ist, möchte ich es nicht, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es schaffe. Aber auch Frust, dass mir nichts Besseres einfällt. Vielleicht aber auch Verachtung, wenn ich in der Situation bin und sage, irgendwie, das passt mir nicht. Ja, ich bin zynisch, schimpfe jetzt über Gott und die Welt und die Politiker sowieso und bin nur noch zynisch.
Ja,
Dann ist da auch
Ohnmacht.
ein, ja, genau, die Ohnmacht. Die Ohnmacht macht sich da bemerkbar. Und das ist eine komplett andere emotionale Energie als dieses öffnende, konstruktive, was die Kreativität einlädt. Ne? So ein
Ja,
Zynismus
genau.
schafft emotionale Distanz, aber es fühlt sich einfach sehr schlecht an. Ja?
Es kann auch schon eine entlastende Wirkung haben, nur eben, wie gesagt, es hilft erstmal nicht weiterzukommen, sondern es schafft vielleicht einen Raum. Also ich habe unlängst eine Mobbing-Situation miterlebt, weil dann auch so eine Art von Humor die Sache, beinahe hätte ich gesagt, gerettet, entspannt hat, ja. Und In dem Sinne war das okay, also es war angemessen. Im Rahmen dessen, was da passiert ist, war das eine angemessene Reaktion, aber es war natürlich keine konstruktive Lösung, ne? Und kein Beitrag, da irgendwie weiterzukommen, sondern es war erstmal Selbstschutz von der Person, die das beobachtet hat. Und die hat sich damit einfach gewehrt, erstmal gegen, ja, von irgendwelchen Aggressionen übernommen zu werden auch. Ja? So. Also dafür ist es schon gut, aber ich möchte eigentlich in Situationen kommen, in denen ich vorwärts denken kann, in denen ich Kreativität ermöglichen kann. So, ja. Also in
Genau.
dem Sinne ist das ja, kann man drüber reden, aber interessiert mich, spannend. Das ist in dem Sinne, ja, will wissen, was da passiert. Also, aber im Geschäftskontext würde ich damit jetzt eher, würde ich das als Signal nehmen, Achtung, da ist irgendwas komisch. Warum machen Leute so Witze? Warum ist das hier so ein ruppiger Umgang zum Beispiel? So, ne? Das würde ich als Indikator dann sehen vielleicht, aber jetzt nicht als, was kann man damit machen?
Nee, was kann man damit machen? Nee, es dient als Abgrenzung zu wirklich positivem Humor, zu hilfreichem Humor. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass man den Unterschied kennt. Weil wie oft kommst du dann auch mal in Organisationen rein und die sagen, nee, wir lachen den ganzen Tag miteinander. Und wenn du dann mal zuhörst, was da den ganzen Tag für Geschichten auch ausgetauscht werden, vermeintliche Witze und das Ganze einfach zynisch ist, dann ist es sehr, sehr destruktiv. Dann ist es wirklich Alarmzeichen für eine Organisation. Dann ist es gut, den Unterschied eben deutlich zu machen. Vor allem, wenn man das als Selbstschutz nutzt und momentan noch nicht weiß, wie man aus dieser gefühlten Lage, wo man ja nicht konstruktiv irgendwie mit der Situation umgehen kann, also wenn man das erkennt, dann ist halt die nächste Sache, sich zu fragen, und was kann ich jetzt aber tatsächlich tun? Wie kann ich anders damit umgehen? Ja? Und sobald du dich aber das fragst, wie kann ich anders damit umgehen, wirst du auch bessere Antworten bekommen. Also das ist gerade mal für Organisationsentwickler und Coaches und Berater ein wichtiger Indikator. Zynismus im Vergleich zu Ironie und Sarkasmus. Der Unterschied ist, Zynismus ist so eine Grundhaltung, eine grundsätzliche Grundhaltung oder drückt so eine diese
Geht eh nicht,
Grundhaltung
es
aus.
funktioniert nicht, so
Ja.
dieses, ja.
Und Ironie und Sarkasmus bezieht sich meistens auf konkrete Situationen. Also das ist die Abstufung. Aber die Gefühle oder die Emotionen, die damit verbunden sind, die emotionalen Qualitäten von Frust, Ärger, Enttäuschung, die sind sehr, sehr ähnlich. So. Und das darf man erkennen. Und dann darf man sich fragen, und okay, aber wie können wir es dann in die andere Richtung schaffen? Und da gibt es definitiv Möglichkeiten.
Apropos
Definitiv.
andere Ebene, wie wäre es mit on a high note finishen? Was
Was?
läuft denn gut? Ich habe hier noch eine Kleinigkeit gefunden. Douglas Hofstadter hat herausgefunden, wie sind Leute, die Humor haben. Und das finde ich wiederum sehr spannend, weil die will man ja eigentlich im Team haben. Und die
Ja.
laufen auch da draußen rum, im Rudel noch, aber niemand fängt hier ein. Es sind die Leute, die aus meiner Sicht, das ist meine Lieblingsthese, die ein Boot drehen können und die neue Sachen machen können. Und der hat so ein paar Eigenschaften rausgeholt, die würde ich gerne noch loswerden.
Ja, unbedingt. Raus damit.
Also sie haben Ideen, die neuartig sind. Also die Kompetenz, eben diese Muster zu zerbrechen, erfordert, dass man ja außerhalb der Box denken kann. Sonst kann man ja keinen Witz machen, ne? Oder keinen Humor ausspielen, wenn man nicht diese Irritation hervorrufen kann. Ne? Sie können sehr flexibel auf spezifische Lebenssituationen reagieren. Das heißt, die haben eine Basis, von der aus sie sich weiterentwickeln. Die haben nicht diese Muster, 60, 90% läuft immer gleich, sondern die sagen, okay, ich habe ein Set von Karten, die ich benutzen kann. Sie werden aus mehrdeutigen oder widersprüchlichen Botschaften klug. Also man kann sagen, ja, ist jetzt Klimawandel menschengemacht oder nicht? Und die sagen, ja, beides. So. Und die suchen sich eben die schlauen Sachen raus aus den beiden und gucken nicht, ja, muss jetzt das eine wahr sein oder das andere. Also die können diese Ambiguität einfach gut aushalten. Ne?
Ganz, ganz wichtig in unseren heutigen VUCA oder mittlerweile auch Barney-Zeiten, ja, diese Mehrdeutigkeiten auszuhalten und vor allem was draus zu machen, also neue Perspektiven zu generieren und was draus zu machen. In Perspective Daily habe ich einen Artikel gelesen, dass Fakten über den Klimawandel von Stand-up-Comedians viel, viel besser vermittelt werden, dass die Menschen wirklich verstehen, worum geht es eigentlich. Also sie lachen
Verbindung,
wirklich,
ne?
ja, genau, Verbindung, sie lachen drüber und es bleibt auch mehr hängen. Die echten Fakten bleiben mehr hängen, wenn sie es über diese humoristische Schiene näher gebracht bekommen, anstatt über diese trockene wissenschaftliche Schiene. Also auch sehr, sehr wichtig und gut, das miteinander zu verknüpfen.
Absolut, weil es Resonanz macht und Resonanz ist immer attraktiv.
Ja, genau.
Es gibt noch ein paar. Diese Menschen erkennen die relative Wichtigkeit verschiedener Elemente in einer Situation. Das heißt, sie gucken auch differenzierter auf Sachen drauf. Also sie gucken nicht nur Black Box rein raus, sondern die haben auch ein Auge dafür, was passiert in der Black Box. Wie bedingen sich Sachen? Also Komplexitätskompetenz im weitesten Sinne, würde ich mal sagen. So. Und zwei sehr spannende Sachen. Sie finden trotz trennender Unterschiede Ähnlichkeiten und sie finden trotz ähnlicher Situation trennende Unterschiede. Das heißt, sie können auch wieder gucken, wo sind die Verbindungen? Also was kann ich ausdifferenzieren? Wo muss ich trennen zwischen positivem und negativem Humor? Und was kann ich als Verbindung machen? Wie kann ich den gemeinsamen Grund finden? Also kann man in meinem Sinne die Basis finden. Super kompetent. Also lustige
Super,
Leute sind
ja.
auch übrigens auf dem Partnermarkt sehr gut gesucht, angeblich.
Also super Punkte und gerade auch diese Fähigkeit, unterschiedliche Aspekte wahrzunehmen und dann aber auch Aspekte miteinander zu verbinden. Das ist ja Basis für Co-Kreation, kollektive Intelligenz zu nutzen. Das ist eine Schlüsselkompetenz für Zukunftsfähigkeit von
Ganz
Organisationen.
genau.
Und da, was mir da jetzt noch einfällt, ist ja auch nochmal eine Erkenntnis von der Sophie Scott aus diesem TED-Talk, nämlich die haben ja auch Hirnscans durchgeführt. Und haben mal geguckt, was passiert denn in den Hirnen, wenn Menschen anderen Leuten beim Lachen zuhören. Also es ist einmal ansteckend natürlich. Und die hat ja nochmal die Unterscheidung gemacht, wenn es ein echtes Lachen ist, dann ist das auditive System aktiviert. Also man versucht ja immer rauszuhören. Man versucht zu verstehen, was passiert da, wieso lachen die Menschen. Und man nimmt sehr, sehr viele unterschiedliche Signale wahr. Ja? Und während, wenn das ein gestelltes Lachen ist, dann ist eine andere Hirnregion aktiviert, mehr eine Region, die auf kognitiver Ebene versucht zu verstehen, was passiert denn da gerade, was will denn der Mensch von mir? Also, und deswegen ist, glaube ich, die Fähigkeit von Menschen, die gerne lachen, die Humor aktiv so mal leben, ich glaube, diese Vielfältigkeit, Reize wahrzunehmen, Dinge anders wahrzunehmen, Aspekte neu miteinander zu verbinden, also ich glaube, das ist ganz stark unterschätzt vielleicht auch.
Glaube ich nicht, dass das unterschätzt wird, aber ich glaube, es wird viel zu wenig gewertschätzt. Also man könnte es viel mehr einsetzen. Also ich würde es viel mehr einsetzen und mache das auch so oft ich kann, aber ich sehe ganz oft, dass das auch Irritation auslöst. Und das ist, glaube ich, wieder so ein ganz anderes Thema. Da machen wir mal einen anderen Podcast zu. Wie viel Sicherheit braucht jemand, damit er Innovation zulassen kann? Und wenn man diese Sicherheit nicht hat, dann ist es natürlich riskant, ja.
Also definitiv, das lebt davon, dass man es tut. Also es ist wichtig und es darf nur mehr getan werden. Immer wieder komme ich innerlich auf den Gedanken, man kann es nicht erzwingen, man kann es nicht erzwingen, man kann es nicht erzwingen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Du kannst nur den Raum schaffen, du kannst für Sicherheit sorgen, man kann selber einfach locker mit Dingen umgehen, man kann aber auch mal ein bisschen trainieren, dass man Lachclips anguckt oder aber auch eine meiner Lieblingsübungen, habe ich einmal gesehen, nie wieder vergessen, wenn du so in einem Team bist, wo sich die Leute auch gar nicht mehr so richtig freuen können über das, was sie geschafft haben, obwohl sie wirklich ganz tolle Sachen leisten. Sie sehen es nicht mehr, ne? Und du merkst richtig, die Stimmung ist vielleicht so ein bisschen, ja, klebrig. Und dann kann man aber, sollen wir das jetzt gemeinsam machen und auch mit unseren Zuhörern? Sollen wir das machen? Ich weiß nicht, was auf dich
Hallo
zukommt.
Zuhörer.
Genau. Also folgendes,
Sie
was mache
sagen
ich?
nichts, Sie wollen mitmachen.
Also, was ich jetzt mache, ich werde jetzt quasi freundliche Anweisungen geben. Ich werde einen Laut von mir geben und ihr macht einfach alles nach, ja, was ich mache. Während ich jetzt ein Laut vor mir gebe, werde ich zum Beispiel einen Finger heben. Ja, wie zum Beispiel der Laut ist Ha. Und bei dem Ha habe ich dann einen Finger. Zeige ich in die Kamera, was ihr jetzt nicht seht, weil ihr nur zuhört. Und dann mache ich Ha-Ha und dann zeige ich zwei Finger in die Kamera. Und mit jedem Laut, den ich zusätzlich sage, zeige ich einen Finger mehr. Und ihr müsst einfach nur den Laut nachsprechen, okay? Also los geht's. Einfach nur nachmachen nach mir. Ha!
Ha.
Ha-ha!
Ha.
Ha-ha-ha!
Ha. Ha.
Ha-ha-ha-ha!
Ha.
Ha-ha-ha-ha!
Ha. Ha. You get it. Auch wenn ihr es nicht seht.
Also, ja, genau.
Ja, man kann es nicht erzwingen, aber man kann es zulassen. Wenn man es nämlich nicht verhindert, passiert es doch
Also,
irgendwie.
ja, und das ist das, was du vorhin gesagt hast bei dem Lach-Yoga, ne? Das Lach-Yoga ist ja wirklich so, auch als Lachtraining, als Entspannungstraining. Also, es ist zwar am Anfang erzwungen, die Po- Intention dahinter ist positiv und es bringt dich aber in einen anderen Zustand. Am Anfang hört sich's noch recht gestellt an. Also ich würde es jedem wirklich empfehlen, das in Persona zu machen. Einfach nur Ha und den Finger zeigen und Ha, Ha, zwei Finger zeigen und dann Und das Witzige ist, also warum ich jetzt auch so stark ins Lachen gekommen bin, es ist so einfach dem Gegenüber auch in die Augen zu gucken und zu gucken,
Zu
was
sehen, wer
passiert denn
die
jetzt als
Nerven verliert.
nächstes, wo du sagst, wie ist die Reaktion? Das ist, wie sie am Anfang, also aus einem möglicherweise sehr ernsten Zustand zu sagen, was passiert jetzt? Und jeder möchte ja auch die Sachen richtig machen, ne? Man möchte ja das nachmachen und richtig machen und plötzlich geht dann ein Licht auf innerlich. Das ist ja völlig sinnbefreit, ja. Den Menschen geht Unterschiedliches ab und in den seltensten Fällen bleiben sie komplett ruhig, ja. So, und selbst wenn sie überhaupt gar keinen Sinn drin sehen, aber wenn man dann selber anfängt zu lachen und das Gegenüber merkt, das ist aber echt, dann ist es einfach ansteckend. Und der Effekt ist einfach, innerhalb von 3 Minuten hast du plötzlich da einfach schallend gelacht, ja. Und wenn du da zum Beispiel so ein Community of Practice hast, einen Workshop oder wo man das dann eben macht und die Atmosphäre reinigt sich und plötzlich ist wieder viel mehr Luft im Raum, viel mehr Möglichkeiten, dann ist es einfach super. Und selbst wenn es nur in 90% der Fälle klappt, dann sind das 90% der Fälle mehr, als man ohne das geschafft hätte. Und das ist schon viel wert.
Disclaimer natürlich, genau das gleiche, was du eben gesagt hast, wenn du es erzwingen willst, klappt es wahrscheinlich nicht, weil eine Person im Raum ist, die sagt, ist mir viel zu spooky, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl und ich sprenge das ganze Ding. Das kann natürlich auch passieren, ne? Und deswegen wirst du das nicht machen, wenn du das Gefühl hast, es passt nicht, ne?
Ja, genau.
Also
Und
dir unter uns ist natürlich klar, dass das
ja.
abgeht.
Du würdest das natürlich nicht immer wieder tun, ja, weil irgendwann, man wiederholt das, der Effekt von Humor ist ja der Überraschungseffekt, man weiß nicht, was auf einen zukommt auch. Das heißt, wenn du das immer wieder das Gleiche machst, dann hat es nicht mehr den Effekt und dann nervt es auch, ja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, Menschen wollen ja nicht, dass man etwas mit ihnen macht, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Übung mache, dann habe ich eine positive Intention, ich kann was demonstrieren und ich glaube daran, dass man aufgrund dieser Übung ins Lachen kommt. Und für mich ist einfach wichtig, dass ich nicht mir zwingend als Ergebnis wünsche, dass unbedingt jeder mitlachen muss. Ja, und dass ich die quasi als Objekte meiner Übung sehe und so. Und ist, meine Übung ist nicht erfolgreich, wenn ihr nicht mitlacht. Ihr, Mensch, habt ihr denn gar keinen Humor? Nee. Für mich ist die Übung erfolgreich, wenn ich weiß, ich halte sie für sinnvoll. Mindestens ich komme ins Lachen. Ich habe was demonstriert. Ich habe einen Impuls geteilt. Und für mich ist okay, dass die anderen so reagieren, wie sie reagieren, egal in welche Richtung es geht. Alles ist für mich okay, weil wir sind alles Menschen, ja. Und du weißt immer nie, in welcher Situation ist ein Mensch, was geht gerade im Inneren ab. Man kann einfach nur Angebote machen, Impulse setzen, die sich für einen momentan selber eben gut anfühlen. Wenn man so die Stimmung im Raum liest, man setzt einen Impuls und man macht ein Angebot und es ist okay, wenn es angenommen wird. Aber es ist absolut okay, wenn es nicht angenommen wird. Das merkt man dann, ja. So. Und
Ja,
so
das ist
what? Dann geht es
ganz
halt einfach
normales
weiter.
Moderations Einmaleins. Also, wenn ich noch nicht viel Erfahrung habe, dann wende ich halt Methoden an. Und wenn ich meine Methoden kenne, und dann löse ich eine Situation und ziehe mir dann das Werkzeug eben dazu. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze eben, ne?
Genau,
Also
genau.
wenn ich weiß, wo ich hin will, dann wähle ich mir die Methode aus, die dann passt. Und wenn ich die Zeit füllen will, dann mache ich hahaha und wundere mich, huch, ihr seid ja gar nicht bei mir. Was ist denn jetzt los? Ne? So.
Genau.
Auf jeden Fall eine tolle Übung.
Genau. Oder man holt sich dann wirklich so Tonspuren aus dem Internet, YouTube, wo man dann einfach sich ein Lachen vorspielt und bringt sich da so in die Stimmung. Kann man ja auch. Das geht
Ja, also
auch.
für mich allein auf jeden Fall, klar.
Ja, du hast vorhin gesagt, jetzt, bevor wir jetzt auf den Aufnahmeknopf ge gedrückt haben, du hast für den Notfall oder so ein Buch dabei. Lass uns da, klapp doch einfach mal dein Buch auf und
Klar,
schau mal
okay.
zufällig, dass du eine Seite aufschlägst und lass uns mal gucken, was auf dieser Seite steht.
Wie parodierst du dich selbst?
Okay. Oh Gott. Ist das die Übung? Und soll ich das jetzt machen? Wie ich mich parodiere? Also ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist, wenn ich beispielsweise aufgenommen werde per Video oder Vorträge halte, ich blinzel total oft. Da haben mich wirklich Menschen schon drauf angesprochen. Also ich würde, glaube ich, wenn ich mich parodiere, dann würde ich wie verrückt blinzeln, bis mir selber schwindelig wird. Und ich glaube, beim Parodieren geht es ja darum, dass man so Eigenschaften, von denen man denkt, dass sie wahrgenommen werden, dass man die überzeichnet. Also eine Eigenschaft, die von mir wahrgenommen wird, ist also, dass ich extreme Zuversicht ausstrahle und sehr, sehr annehmend, was so Unterschiedlichkeit in Personen angeht, ja. Zuversicht, ich glaube, ich würde immer wieder, das mache ich sehr, sehr gerne, wenn ich über Kreativität spreche, einfach mit den Händen so einen weiten Raum aufzeigen, dass man sagt, wenn man aus seiner Tiefe und Breite der ureigenen Kreativität, die man in sich trägt, einfach schöpft, dann kommt man auf neue Gedanken und man kommt auf neue Verknüpfungen, auf neue Perspektiven, die ganz neue Dinge möglich machen. Ich glaube, ich würde immer wieder mit diesen rudernden Händen da stehen und aber auch signalisieren. Und das würde ich tun. Und das
Und
ist,
es sieht
glaube
auch
ich, auch.
ein bisschen aus, als ob du einem riesigen Pudel den Kopf kraulst.
Okay, alles
Für die, die
klar.
es gerade nicht sehen können. Es hat was Beruhigendes.
Okay, das vervollständigt jetzt mein Bild. Das ist jetzt ganz was Neues. Das ist jetzt in meinem Bild ein ganz neuer Anker. Ein riesiger Pudel. Was mache ich
Ja,
denn mit dem Pudel?
riesiger,
Oh,
riesiger
jetzt
Pudel.
geht's weiter. Pass auf. Und das ist jetzt, das ist genial. Und das ist eben wie so ein kreativer Prozess in Gang gesetzt wird, indem man Impulse vom Gegenüber aufnimmt. Was mache ich denn mit dem Pudel, ja? Der lässt mich ja nicht dastehen, wo ich bin. Ich würde dem nicht nur den Kopf kraulen, wenn es so ein riesiger Pudel ist, also weil ich ruder gerade mit meinen Händen so weit. Der Pudel ist, damit ist der viermal so groß wie ich. Ich würde mich auf den draufschwingen und würde sagen, und jetzt auf geht's. Bring mich in neues Land, bring mich in neue Felder von neuen Möglichkeiten. Da, wo ich noch nie war, wo ich sagte, lass ich mich überraschen, was passiert als nächstes? Wow. Danke für dieses Bild. Das
Aber gern
ist
doch.
wow.
So Teaser, ne, mit denen man mal in die Idee kommen kann, was könnte denn was sein, was andere an mir im positiven Sinne anregt.
Wie würdest du dich parodieren?
Ach, eben hatte ich gerade eine Idee gehabt, weil ich dachte, ach, das könnte ich mir auch mal selbst stellen, die Frage. Ich bin relativ ungeduldig und je nachdem, wo es gerade losgeht, wenn es um globalere Themen geht, immer mehr. Und das kriege ich natürlich auch als Feedback. Und ich arbeite damit mittlerweile als Masche auch. Also, dass ich schnelle Gedankengänge nicht immer unterdrück, sondern auch mal rauslasse, aber überleg wo. Also, dass ich die nicht, ja, also das wäre dann irgendwie so ein bisschen Professor Hastig oder sowas. Vielleicht in der Art. Und dann müsste es aber auch eine, wie du vorhin schon dankenswerterweise angemerkt hast, es müsste aber auch eine gewisse Bodenhaftung haben. Also eine gewisse Basis, auf der Tiefe auch entstehen kann. Also dass diese Ungeduld zu konstruktiven Reaktionen führen kann. Ich bin Freund von Abkürzungen zum Beispiel. Ich
Okay.
kann wochenlang eine Gruppe tot moderieren oder ich kann in einer halben Stunde dann halt auch direkt zum Ziel gehen. Manchmal geht das. Das ist dann halt Magie und das ist halt der Unterschied zwischen, man wird für Zeit bezahlt oder man wird für Erfahrung bezahlt. Und diesen Aspekt würde ich, glaube ich, gern rausarbeiten bei einer Selbstparodie.
Professor Hastig, das ist schon mal ein schöner Ausdruck dafür. Und jetzt sehe ich dich in der Kamera, ne? Also Professor Hastig mit entsprechender Brille und ganz lockigem Haar, was dein Gesicht umrahmt. Also du hast im Prinzip auch ein Professorgesicht. Nehmen wir den Einstein ja ein bisschen mit, wie der Einstein, ne? Genau. Wenn wir jetzt langsam ein bisschen ein Wrap-up machen von unserer Session. Wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze ein bisschen experimentell. Was wäre jetzt so dein Fazit? Was hast du gelernt? Was nimmst du mit?
Also es war ein schöner Parcours durch alle möglichen Richtungen. Danke, dass ihr noch dran seid. Für mich läuft vieles auf die Moderation raus. Also wie gestalte ich Räume? Und was kann ich tun, damit Sachen passieren können? Und da zeigt sich auch heute über Thema Humor und spaßig sein. Du kannst es nur einladen und zulassen, aber du kannst es nicht erzwingen. Ich habe ja auch viel zu Diversität und Inklusion gearbeitet und ich merke halt immer wieder, ich kann nur Störfaktoren versuchen auszuschließen oder zu begegnen auf eine Art und Weise, dass sie mir nicht in die Parade fahren. Und dann passiert Magie. Und diese Magie liegt eben auch ganz sehr dran, wie tief kann ich mich auf Menschen einlassen. Und viel davon kann ich bei mir selbst regeln, indem ich mich eben in eine Stimmung packe, in der ich nicht unsicher bin oder in der ich mich nicht verteidigen muss oder in der ich mich nicht beweisen oder verkaufen muss. Und dann kann ich mich auch gut auf andere Leute einlassen und kann die eben auch durch Situationen begleiten, die so hart sind, dass sie nur noch mit Humor zu lösen sind oder zu überstehen sind. Und ja, wenn man lachen kann, hat man das halt geschafft. So, das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Und was ich eben tun kann, ist nah sein, ist nahbar sein und ist da zu sein und Präsenz zu haben. Und der Rest ergibt sich, glaube ich, daraus. Und wenn man ein bisschen weiß, worauf man achten muss und dass man bestimmte Bögen überspannen kann und warum Leute etwas nicht witzig finden, dann kann man schneller zum Ziel kommen Und trotzdem, selbst wenn man es überspannt, hat man immer noch eine Möglichkeit, durch Präsenz wieder auf sicheren Grund zurückzukommen. Das kostet dann halt ein bisschen mehr Zeit. So, das sind so die Gedanken, die mir jetzt gerade durch den Kopf gehen.
Ja, danke dir, Eike. Ja,
Was
mir
würdest
geht
du den Leuten erzählen?
wichtig, dass es eben Balanceakt ist und dass es erfordert, dass man Gefühl für sich selber und auch die Menschen im Umfeld hat. Dass man auch mehr auf die Intuition vertrauen kann, dass man auch wirklich lesen kann, was ist gerade passend, was nicht. Dass man auch unterscheiden kann, was ist wirklich guter, stärkender, befreiender Humor und was ist aber eben destruktiv. Und ich würde allen erzählen, dass man, das ist einer meiner Lieblingssätze, nehmt euch ernst, aber nehmt euch nicht zu ernst. Also nehmt euch ernst in dem, wer ihr seid, was ihr alles könnt, dass ihr viel, viel mehr in der Lage seid zu bewältigen, zu schaffen, zu kreieren, als ihr möglicherweise denkt. Und nehmt euch nicht zu ernst im Sinne von, dass man zu früh sich Sorgen macht, wie könnte das auf andere wirken, was könnten die über mich denken, dass man einfach zu schnell Sachen auch persönlich nimmt, die gar nicht auf einen persönlich gemünzt sind, so. Also sich in seiner Professionalität, in seinem Menschsein ernst zu nehmen, aber auch, das heißt, aber auch über sich lachen können.
Habe ich gestern
Was?
was Schönes gehört dazu?
Ja?
Je weniger du über dich selbst lachen kannst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand anders für dich übernimmt.
Viel schöner ist es, miteinander zu lachen. Trefft euch, unterhaltet euch und lacht mehr miteinander. Und das ist inspirierend, das verbindet und das ist die beste Grundhaltung für Kreativität. Und ganz konkret werde ich mir, ich fand es Beispiel mit der Madeleine Albright so toll und ich finde solche Beispiele so ermunternd, ermutigend auch. Da werde ich wirklich ein paar weitere suchen. Oder vielleicht, also auch liebe Zuhörer, wenn euch irgendwelche Beispiele einfallen von wirklich Menschen, die höchst professionell und angesehen sind, aber die trotzdem auch den Mut haben, so witzige Sachen zu tun, ja, dann bitte meldet die unbedingt. Da würde ich mich total freuen. Lieber Eike, ganz, ganz lieben Dank für den wunderbaren Austausch heute. Ich finde genau das Richtige in einer Zeit, Juni 2024, wie gesagt. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit viel mehr Lachen und Humor auch durch diese Zeit kommen und eine gute Zukunft miteinander kreieren können.
Da grinse ich jetzt und freue mich sehr, dich da unterstützen zu können. Das war mein erster Podcast und es war gar nicht schlimm.
War nicht schlimm, habe sogar ein bisschen
Hat
gelacht.
sogar Spaß gemacht.
Sogar. War gar nicht schlimm. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine gute, transformative Zeit mit den richtigen Lachen an der richtigen Stelle. Befreiend im positiven Sinne. Macht's gut zusammen, eure Maria.
Vielen Dank und tschüss.